Herzlich willkommen beim Bücher- und Sonntage-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zieschank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazieschank.de. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Wie schön, dass du auch zur heutigen Folge wieder mit eingeschaltet hast. Und ich freue mich einfach riesig, dass ich selbst nach über 6 Jahren immer noch neue Themen hier im Podcast abdecken kann. So eben heute mit dem Thema Ghostwriting, wenn andere auf dem Cover stehen. Und das Thema Ghostwriting steht wirklich schon seit, ich würde fast sagen, Anbeginn des Podcasts auf meiner Themenliste. Und umso mehr freue ich mich, dass ich mit Lisa Bitzer eine Ghostwriterin gefunden habe, die mir heute Rede und Antwort im Podcast steht. Und ich kann dir schon mal so viel verraten. Es ist doch einiges anders beim Ghostwriting, als ich es so vermutet hätte. Und Lisa hat wirklich richtig tolle Einblicke in die Branche gegeben. Und ja, ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit dem Interview mit Lisa Bitzer. Hallo Lisa, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage.
Hallo Julia, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich super, dass wir heute endlich mal das Thema Ghostwriting im Podcast abdecken werden. Vielleicht fangen wir einfach mal mit der Frage an. Wie kamst du denn zum Schreiben und zum Ghostwriting?
Beides mal aus Zufall bzw. aus Versehen. Ich habe lustigerweise eigentlich schon immer geschrieben, aber habe das gar nicht so richtig gemerkt, auch weil ich aus einem Haushalt komme oder in eine Familie hineingeboren wurde, wo meine Mutter zwar Kreativität sehr gefördert hat, aber mein Vater ist bis heute sehr alte Schule und es gibt quasi gute Berufe und schlechte Berufe. Und Arzt und Jurist und Ingenieur ist ein guter Beruf und alles andere eigentlich nicht. Insofern stand auch nie so richtig zur Debatte, dass ich was Kreatives als Beruf machen könnte. Lustigerweise habe ich mich dann darüber hinweggesetzt, Medizin, Jura oder Ingenieurswissenschaften zu studieren und bin Kulturwissenschaftlerin geworden. Hat natürlich für großes Trara gesorgt am Frühstückstisch. Und auch dann habe ich aber noch nicht so richtig verstanden, dass ich das beruflich machen könnte. Und das war auch nie, ich kannte auch gar keine Menschen, die vom Schreiben leben. Und ich habe mich dann so ein bisschen im Laufe des Studiums in Richtung Verlagswesen orientiert, habe dann als Abschlussarbeit, als Diplomarbeit ein Hörspiel produziert und habe mich daraufhin im Anschluss auf ein Volontariat bei einem Hörbuchverlag in Freiburg beworben. Und so bin ich erstmal in die Branche reingekommen und habe dann irgendwann meine katastrophalen Dating-Erlebnisse zu Papier gebracht, und zwar in Form eines Blogs. Zu dem Zeitpunkt war ich Single und habe immer völlig kuriose Dinge da erlebt. Und die habe ich aufgeschrieben und habe mir irgendwann selbst ein Experiment auferlegt, nämlich 12 Monate lang jeden Monat eine andere Methode testen, wie man Männer kennenlernt. Ohne dass man sich näher damit beschäftigt, man ahnt schon, dass da erzählenswürdige Dinge bei rauskommen. Also von Speed-Dating über verkuppeln lassen von den Eltern kann ich auch wirklich gar niemandem empfehlen. Zu daten mit Hund habe ich da wirklich eine Menge ausprobiert. Und das habe ich auf einer Buchmesse einer Verlagsfrau von Eichborn erzählt. Und die sagte, das ist toll, daraus machen wir ein Buch. Das habe ich natürlich überhaupt nicht ernst genommen, aber überraschenderweise war 6 Wochen später ein Vertrag, lag in meinem Briefkasten. Und so bin ich zum Schreiben gekommen. Und dann habe ich erstmal ein paar Romane geschrieben. Ich habe dann relativ schnell auch einen Literaturagenten kennengelernt oder der wurde mir vorgestellt. Und zum Ghostwriting kam ich auch wie die Jungfrau zum Kinde. Ich war als Autorin in einer Sendung von Markus Lanz und da saß neben mir eine junge Frau, die ihre Geschichte erzählt hat, denn sie hat ihre Mutter zum Sterben in die Schweiz gefahren. Und dann erzählte sie, das war wirklich dramatisch und sehr berührend, und dann erzählte sie hinter den Kulissen, dass sie 7 Tagebücher mit ihren Erinnerungen aus der Zeit gefüllt hat. Und ich sag mal so, sowas darfst du einem Autor nicht erzählen. Ne? Also dann machst du ja sofort so ding, 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 ding. Und dann habe ich mir das alles angeguckt und habe daraus so einen Plot entwickelt und bin so quasi irgendwie aus Versehen zu meinem ersten Ghostwriting gekommen.
Okay, beide Projekte finde ich klingen aber jetzt gerade schon irgendwie total interessant. Magst du da die Titel von den beiden Büchern vielleicht noch sagen?
Ja, also das Experiment hieß, hatte eben den Namen gegeben, das Single-Experiment. Der Verlag hat ihm den Namen gegeben, 12 Monate, 16 Kerle und ein Happy End. Hat lange gebraucht, bis ich die Zahlen korrekt nennen konnte. und das andere Buch, das Ghostwriting, hieß Abschied ohne Tränen. Da ist die Autorin Annette Gräfe und ich habe das geghostet, genau.
Was würdest du denn sagen, welche Eigenschaften sollte ein guter Ghostwriter mitbringen?
Vor allen Dingen sollte er etwas nicht mitbringen und das ist Eitelkeit. Man trifft als Ghostwriter unglaublich spannende Menschen, die tolle Geschichten zu erzählen haben. Das heißt Neugier, das Interesse für andere Menschen, das ist, ich würde mal sagen, also das ist das A und O. Wenn du das nicht hast, mach was mit Steinen, lass es einfach. dann wird's auch, dann werden diese Monate, in denen man da zusammenarbeitet, nämlich auch sehr, sehr mühsam. Man braucht aber schon auch echt ein dickes Fell, weil klar, die Idealvorstellung ist, da sitzt irgendwie ein prominenter Mensch oder jemand, der dir eine Lebensgeschichte erzählen möchte und der ist wertschätzend und empathisch und der erzählt dir das alles druckreif, sodass du es quasi nur noch runterschreiben musst. Und die Wahrheit ist, dass du halt super häufig für irgendwelche TikToker und Influencer schreibst, die sich de facto nur um sich selbst drehen. Und die von ihrem Management so sehr gepampert wurden, dass sie gar nicht mehr kritikfähig sind. Da musst du als Ghostwriter die Fähigkeit besitzen, zwischen dem Auftrag und deinem Ego unterscheiden zu können, dich natürlich nicht die ganze Zeit wie einen Leibeigenen behandeln zu lassen und ne, immer quasi immer dieses Buch zu denken. Im Zweifelsfall zu sagen, gut, wenn der Autor das jetzt so haben möchte, mit den falschen Komposita oder Passiva oder was auch immer da drin steht, wenn der das so möchte, dann schreiben wir ihm das da rein. Ist ja am Ende das Buch, was er verkaufen soll und nicht, wo ich mich drin verwirkliche. Also, ich würde mal sagen, Neugier, Offenheit und die Fähigkeit, sich selbst wirklich zurückzunehmen, wären für mich die beiden Haupteigenschaften.
Welche Arten von Büchern werden denn so am häufigsten als Ghostwriting-Projekte umgesetzt?
Das hat sich verändert. Das waren vor 10, 15 Jahren definitiv noch häufiger Sportler, Schauspieler, Politiker, Menschen des öffentlichen Lebens, würde ich jetzt mal sagen. Und das hat sich, also klar, irgendwann sind diese ganzen Felder natürlich beackert und abgegrast, die Wiesen. Und dann haben natürlich auch die Verlage irgendwann festgestellt, diese ganzen Berufsstände haben nicht mehr so viel Fans wie beispielsweise jemand, der einen Instagram-Account hat. Und für eine ganze Weile hat man 250, 500.000 Follower mit ja, schon einer ganzen Ecke von potenziellen Buchkäufern in Verbindung gebracht. Mittlerweile weiß man, dass Menschen, die 17 Sekunden Videos auf Instagram folgen, gar nicht unbedingt so viel Lust haben, sich hinzusetzen und 270 Seiten Buch zu lesen. Gleichwohl ist es nach wie vor so, dass Menschen aus dem Social-Media-Bereich, die idealerweise wirklich auch was zu sagen haben, die für Feminismus stehen, für Tierschutz stehen, ne? Also sowas funktioniert tatsächlich super, denn du musst schon auch neuen Content in dieses Buch reinbringen. Du kannst nicht einfach nur quasi dir den Kanal angucken und aus diesen Videos irgendwas zusammenbasteln. Da muss schon immer irgendwie was Neues noch drin sein. Tatsächlich super gut funktionieren auch diese ganzen Life-Coaches und die auch schon sehr, sehr konstant und lange.
Spannend. Ja, so Life-Coaches wäre jetzt auch so das mit gewesen, an das ich als erstes gedacht hätte. Du hast jetzt gerade schon erzählt, wie du an deinen allerersten Ghostwriting-Job quasi aus Versehen rangekommen bist. Aber wie kommt man denn normalerweise an einen Ghostwriting-Job?
Indem ein Verlag dich im Internet findet oder indem du ihm empfohlen wirst, und da siehst du schon, wie klein dieses Schlüsselloch ist. Um gefunden zu werden, brauchst du in der Regel irgendwelche Projekte, die als Referenz dienen. Wenn du die nicht hast, wird es natürlich sehr schwer. Also wenn ein Verlag jetzt auf die Suche geht, dann passiert es häufig, dass er zum Beispiel, wenn er jetzt nicht in den gängigen, bei den gängigen Adressen vorbeischaut, ich kann dir gleich sagen, was für eine Adresse es zum Beispiel ist, dann würde der beispielsweise auch bei Journalisten anklopfen, die zum Beispiel dadurch, dass sie Porträts schreiben und Interviews führen, schon mal etwas mitbringen. Gleichzeitig sind Journalisten oft darauf gepolt, sehr kurz zu schreiben. Ja, und das ist dann sehr verknappt. Und im Ghostwriting sind, also sehr viele Ghostwritings sind eben keine klassischen Biografien, sondern erzählende Sachbücher. Und darin steckt schon was drin. Da wird dir quasi die wahre Geschichte wird erzählt wie ein Roman. Und dafür brauchst du eigentlich, meiner Meinung nach, jemanden, der dieses narrative, erzählerische Schreiben beherrscht, der Szenen aufbauen kann, der Atmosphäre erschaffen kann, der Dialoge klug führen kann, der eben nicht verknappt, sondern der das ein bisschen auswalzt, damit da die Handlung auch geschehen kann, der sich auch sehr, sehr bewusst entscheidet, welchen Teil dramaturgisch der Handlung benutze ich, was lasse ich weg, was blase ich auf, ne, welche Wirkung will ich erzielen. Das heißt nicht, dass Journalisten dafür nicht geeignet sind, das zu machen. Ganz im Gegenteil. Die muss man nur sozusagen ein bisschen darauf trainieren, dass sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Genauso wie Drehbuchautoren, denen muss man in der Regel sagen, dass sie ein bisschen mehr Prosatext da reinschreiben, weil die natürlich, klar, die kommen vom Dialog. Ne? Also jeder bringt ja da sowas mit. Genau, man kann, also in der Regel weiß irgendjemand im Haus, wenn ich jetzt ein Lektor bin und suche einen Ghostwriter, dann gehe ich, also würde ich immer erstmal zu meinen Kollegen gehen und fragen, was für Projekte wurden hier denn schon mit welchem Ghostwriter gemacht? Wie waren denn da die Erfahrungen? Hat das alles gut geklappt? Wenn da nicht genügend Namen bei rumkommen, kann man beispielsweise zu der Agentur Dots und Plots, die zufälligerweise von mir und meiner Partnerin Nina Diaz da Silva geführt werden, wird vorbeikommen und bei uns anfragen. Wir sind, haben wir irgendwann festgestellt, die einzige Agentur für Ghostwriter in Deutschland. Das heißt also, wir vermitteln genau solche Menschen. Verlage kommen auf uns zu, sagen, hier ist unser Projekt, dafür suchen wir jemanden, der im Großraum Berlin sitzt, weiblich ist, männlich ist, divers ist, jung, alt oder auch völlig egal, der folgende Vorerfahrungen mitbringt oder der besondere Eigenschaften hat. Entweder das ist jemand, der die Ärmel hochkrempelt, oder das ist jemand, der Kritik aussprechen kann, oder jemand, der besonders feinfühlig ist. Und dann suchen wir jemanden.
Wie stellt man sich denn dann so die Zusammenarbeit vor? Also angenommen, da ist jetzt so quasi ein Match, jemand ist gefunden, wie läuft das denn da so ab?
Von bis. Du hast da wirklich alles. Du hast die Autoren, also wenn ich von Autor spreche, spreche ich immer von dem Namensautor bzw. Hauptautor des Buches. Du hast die Autoren, die sich 3 Tage mit dir in irgendeiner Hotellobby treffen wollen, dann ergießen die sich quasi so. Also mit denen führst du dann so 7 Stunden Interview und danach wollen die eigentlich nichts mehr von dir hören. Du kriegst diese Interviews. Und bist dann für 2 Monate allein oder für 3 Monate und schreibst dieses Buch. Vielleicht gibst du mal noch eine Leseprobe raus, dann kommt irgendwie so ein Daumen hoch oder wo du Anpassungen vornehmen musst. Und dann lesen die das am Ende einmal durch und das war's. Also das gibt es. Es gibt auch den krass anderen Fall, dass du den Autor ständig hast im WhatsApp-Chat, in Sprachnachrichten, in E-Mails, im Telefonverzeichnis, auf der Kurzwahltaste. Also auch das muss man wollen. Also wir unterscheiden zum Beispiel in der Agentur zwischen Ghostwritern, die diese enge Verbindung sehr schätzen, die wirklich für ein paar Monate mit dem Autor extrem eng werden. Und die Ghostwriter, die sagen, du darfst mir das alles erzählen und ich höre dir zu, aber ich möchte nicht dein bester Freund werden. Ich habe einige Aufträge schon abgelehnt, weil mir gesagt wurde, also selbst abgelehnt, weil mir gesagt wurde, ja, der Autor legt ganz besonderen Wert darauf, dass man sich häufig sieht und dass man viel Zeit miteinander verbringt, dass er ganz eng am Text dran ist. Da bin ich überhaupt nicht die Richtige für. Also zum Beispiel. Genau, also ich würde mal sagen, so im Normalfall führt man, weiß ich nicht, zwischen 3 und 7 Interviews, die schon so ein paar Stunden lang sind. Manchmal kriegt man ja auch noch Material, schon eigene Aufzeichnungen, Tagebucheinträge, du kannst recherchieren, Artikel, was auch immer. Ich habe mal für einen Wissenschaftler, für einen Arzt was gemacht, einen Rauschmediziner. Und der hatte quasi dieses Buch schon einmal komplett geschrieben, aber in so einem Akademikerdeutsch, dass es halt einfach Quäsau verstanden hat. Also da war vor allen Dingen meine Aufgabe, wir mussten ein, zwei Kapitel nochmal neu schreiben und den ganzen anderen Rest habe ich quasi alleine gehabt, vorliegen gehabt und musste es einfach, was heißt einfach, aber musste es populär schreiben. Mit dem Autor habe ich leider gar nicht so arg viel Kontakt gehabt. Der wäre super gewesen, aber da war mein Arbeitsauftrag ein anderer.
Fällt es dir dann auch manchmal schwer, dass du dann aus dem, was du den Erzählungen, eine ganze Geschichte machst, dass du einen Plot entwickelst? Oder ist es eher so, dass es, weil du so viel Material hast, dir dann leicht fällt, das ganze Buch schon so zu planen und spannend vielleicht aufzubauen?
Das ist definitiv schon passiert. Ich darf leider keine Namen nennen, aber es ist definitiv schon passiert, dass ich eine Woche bei einem Schauspieler zu Hause saß, in der Hoffnung, dass er mir jetzt natürlich tolle Geschichten über sein Leben erzählt. Und dann sagte er aber ganz viele Sachen, also darüber will ich nicht reden und darüber möchte ich nicht sprechen. Und ist auch nie in die Tiefe gegangen. Es war alles sehr oberflächlich, was er mir so erzählt hat. Und da habe ich tatsächlich freitags beim Verlag angerufen und habe gesagt, also wir hätten jetzt so 17 Seiten. Ich kann jetzt entweder bei dem einziehen oder wir müssen wirklich uns was anderes überlegen. Und in dem Fall haben wir uns dann was anderes überlegt, ich natürlich auch nicht bei dem einziehen wollte. Ich habe ja gerade gesagt, ich will ja gar nicht so eng mit denen sein. Und da haben wir tatsächlich zum einen die Seitenzahl dann runtergesetzt, ne? Weil was willst du machen? Also wenn da kein Stoff da ist, kannst du nichts erzählen. Und ich habe mir dann so eine besondere Dramaturgie überlegt, sodass ich viel außenrum erzählen konnte, ohne zu sehr auf die Erzählungen von diesem Schauspieler angewiesen zu sein.
Ach, spannend. Und meistens sagst du dann, ist dann die Zeitspanne so 2 bis 3 Monate, die dann vom ersten Gespräch bis zum fertigen Manuskript vergehen.
Nee, das ist meistens schon länger. Also ich gehöre jetzt zu den Schnellschreibern. In der Regel, du hast ja auch eigentlich immer noch so ein oder zwei andere Projekte parallel, ne? Also wir können das nicht immer so hermetisch abriegeln, dass wir sagen, jetzt kommt die Anfrage, dann fangen wir sofort an. Nee, 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 nee. Die Anfrage kommt, dann dauert es 6 Wochen, bis ein Vertragsentwurf da ist, dann trifft man sich. Also dieser Prozess, der dauert, in der Regel, ich sag mal, von der Anfrage bis zum fertigen Manuskript, sind es tatsächlich eher 9 oder 10 Monate. Aber diese Nettoarbeitszeit, die du hast, die sind 3 Monate, 4 Monate, je nach Umfang, je nach Schwierigkeitsgrad und auch ehrlicherweise je nach Honorar.
Ja. Wie schaffst du es denn, die Stimme einer anderen Person zu treffen?
Boah, schwere Frage. Kann ich jetzt gar nicht so sagen, ich mache das so und so. Ich halte mich vor allen Dingen am Anfang, wenn ich schreibe, sehr eng an die Interviewaufzeichnungen. Also ich identifiziere relativ schnell, was ist denn so der Sprachduktus von jemandem, was ist denn der Satzbau, welche Wörter verwendet der, benutzt er viel Anglizismen. Jetzt kommt dazu auch schon passiert, du schreibst genauso, wie jemand spricht und dann sagt er später, wenn er es liest, ja, das klingt ja irgendwie wie voll der Idiot. Ja, also das passiert gar nicht so selten, dass du sehr nah schreibst, wie jemand sich anhört, aber dem gefällt es dann halt nicht. So, ja, also die meisten wollen eigentlich, das ist jetzt echt ein bisschen, jetzt plaudere ich wirklich aus dem Nähkästchen, die meisten wollen eigentlich, dass du sie eloquenter und gebildeter und intellektueller machst. Also die wenigsten sagen, nee, das klingt viel zu schlau, mach das mal anders.
Ja, okay, wenn man so drüber nachdenkt, macht es auch Sinn, ja.
Also insofern ist immer die Frage, ist es wirklich auch dein erklärter Auftrag, so zu klingen wie der, oder sollst du eigentlich sogar besser klingen als der oder die?
Daran anschließend auch die Frage, wie viel steckt denn am Ende vom Auftraggeber und wie viel von dir im fertigen Buch?
Auch das ist völlig, völlig abhängig von demjenigen, mit dem du schreibst. Ich habe das Buch von Panayota Petridou. Das ist diese Autohändlerin, die hat Biete Roßlau, besuche Traumauto gemacht und ist auch jetzt auf Vox und Vox RTL 2, ich weiß es gar nicht. Und die hat mir, da hast du gemerkt, es gibt so Menschen, die beherrschen ihr Narrativ. Die haben diese Geschichten schon mal erzählt, ja. Die wissen genau, wie die so eine Anekdote aufbauen und wo sie am Ende raus wollen. Und die fragst du, erzähl mir mal, wie war denn deine Kindheit? Das ist jetzt wirklich eine sehr saublöde und globale Frage, aber ja, so eine Art. Und dann ist die wie angeschaltet. Also ich weiß, es gab eine Situation, da hat Panayota, ich musste auf Toilette und Panayota hat einfach weitergeredet. Also die hat einfach, die beherrschte diese Geschichte einfach so gut, dass sie die mir ins Mikro reingequasselt hat, während ich auf der Toilette war. Das musst du dir mal reinziehen. Und dann gibt es Menschen, da fragst du, dir ist ja Folgendes in deinem Leben widerfahren, erzähl mir mal, was war denn das für ein Tag? Weiß ich nicht mehr. Und dann fragst du, wie und wie hat sich dieses Ereignis auf dein Leben ausgewirkt? Ja, war schlimm. Natürlich ist da dann ganz, ganz viel von mir als Ghostwriter drin. Also ich, ne, nehme dann quasi meine Fantasie und meine Imagination und mein Einfühlungsvermögen. Und im Zweifelsfall schreibe ich da immer erstmal irgendwas hin. Es wird jetzt niemand überprüfen, ob am 11. Juni 1993 tatsächlich die Sonne geschienen hat an diesem Tag. Ist doch völlig irrelevant für die Geschichte, ist völlig Wurst. Ja, das heißt, ich schreibe dann im Zweifelsfall erstmal das hin, was ich für die Stimmung brauchen könnte. Ganz oft bringe ich so Autoren, die vorher ein bisschen schweigsam waren, in die Erinnerung zurück, weil dann fällt ihnen nämlich ein, ah, nee, Moment mal, da war ja total bedeckter Himmel oder es hat sogar geregnet. Wenn ich sie vorher gefragt hätte, hätten sie es nicht gewusst. Sie wussten aber, wenn, als sie gelesen haben, dass ich hingeschrieben habe, dass die Sonne schien, haben sie gemerkt, nee, das stimmt gar nicht. So, ist natürlich mühsam. Kannst du dir vorstellen, ne? Aber letztendlich kannst du dich vor allem auf eins verlassen, du kannst dich auf gar nichts verlassen. Jedes Ghostwriting ist immer völlig anders und manchmal hast du wirklich Glück und es sind tolle Autoren, tolle Themen, es ist eine super Zusammenarbeit und manchmal ziehst du halt den Zonk. So.
Sehr, sehr spannend und viele Dinge doch ein bisschen anders, als ich so gedacht hätte. Gab es denn ein Ghostwriting-Projekt, das dich besonders berührt hat?
Das war tatsächlich das mit Malte Zierden, weil Malte ein super authentischer Typ ist. Und weil der dieses Tierschutzthema hat, was mein Thema auch ist. Das heißt, wir haben da sehr, sehr schnell geklickt und haben uns da wahnsinnig schnell, ja, wenn du dann schon so denselben Spirit hast und dir dieselben Dinge wichtig sind, dann geht natürlich der Rest auch relativ schnell. Also das war ein Buch, was sich sehr schnell geschrieben hat und sehr intuitiv und leichtgängig angefühlt hat. Ja. Und aber auch dieser Rauschmediziner, ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe es, mit Nerds zusammenzuarbeiten, mit so Fachidioten, ja, die so voll in ihrem Thema drin sind und die du quasi dann übersetzen darfst für die Welt da draußen. Wenn ich jetzt Tanja als Fachidiot bezeichne, kriege ich wahrscheinlich total Ärger. Tanja Queckenstedt ist eine Psychologin, die ein wahnsinnig tolles Buch mit mir geschrieben hat über Kreativität. Das Buch heißt Ein Kopf voller Ideen. Und es geht um Kreativitätsblockaden, um Achtsamkeit, um Meditation. Das erklärt dir also von Anfang an, wie diese ganzen neuronalen Systeme in deinem Kopf aufgebaut sind, welche Zentren aktiviert werden, wenn du dich wahlweise konzentrierst oder eben oder kreativ arbeitest. Und das war für mich so mindblowing. Also ich hatte das Gefühl, dass ich zum ersten Mal diesen Großrechner in meinem Schädel verstanden habe. Und wie ich den tatsächlich nutzen kann und was der auch braucht. Ja, also was so ein kreatives Gehirn braucht, das habe ich vorher völlig unterschätzt. Ich dachte, Kreativität hat man oder hat man nicht. Durch dieses Buch habe ich wirklich verstanden, dass das quasi wie ein Muskel ist, den ich trainiere und dem ich halt die richtige geistige Nahrung zufüge. Ja.
Spannend. Ich muss das Buch auch mal lesen.
Das ist wirklich, das kann ich nur empfehlen. Das macht, mal davon abgesehen, dass es auch wirklich richtig Spaß macht, weil es witzig geschrieben ist. Da sind super viele Übungen drin. Also, das gibt es auch als Hörbuch. Wir haben das ursprünglich für Audible geschrieben. Das macht wirklich Spaß.
Was hast du durch die Lebensgeschichten anderer Menschen über das Schreiben oder auch eben das Leben selbst erfahren?
Dass es nicht diese eine Wahrheit gibt, dass es eben nicht so ist, dass es diese eine Realität gibt, die alle so wahrnehmen, sondern dass jeder Moment von uns extrem subjektiv wahrgenommen wird und dass Erinnerung sich super schnell einfärbt und von unseren Überzeugungen und Glaubenssätzen beeinflusst wird. Und dass das überhaupt nicht schlimm ist, dass das dann keine Lügen sind, sondern, ne, also wir nehmen Dinge heute anders wahr, als wir sie vorgestern wahrgenommen haben und als wir sie vor 20 Jahren wahrgenommen haben. Und das geht vor allen Dingen darum, dass man in irgendeiner Weise seinen Frieden mit diesen Dingen macht. Egal, ob sie schlimm sind oder ob sie besonders aufreibend waren oder herausfordernd. Und wer diesen Frieden nicht gemacht hat, der wird sehr lange noch beschäftigt sein in der Gegenwart mit all diesen Geistern aus der Vergangenheit. Und jeder, den ich getroffen habe und mit dem ich gesprochen habe, der sagt, ja, im Nachhinein war meine Entscheidung ein Fehler, aber zu diesem Zeitpunkt damals habe ich mich genauso entschieden, wie es sich für mich richtig anfühlte und wie die Faktenlage es irgendwie hergab und deswegen bereue ich dann nichts. Das hat mich sehr versöhnt mit eigenen Entscheidungen. Beispielsweise. Also ich bin noch nie jemand gewesen, der viel bereut hat oder immer nach hinten geguckt hat. Aber dieses Gefühl zu haben von, es ist am Ende des Tages auch ein bisschen eine Entscheidung, wie ich mir diese Geschichte dann erzähle. Erzähle ich die mir wohlwollend, mir und meinem Umfeld? Erzähle ich die kritisch? Mache ich mich darin zum Opfer oder zum Handelnden? Ja.
Was sind denn so die Herausforderungen beim Ghostwriting? Ein paar hast du ja, glaube ich, schon genannt, aber was würdest du sagen, was man vielleicht jetzt auch auf den ersten Blick nicht so bedenkt als angehende Ghostwriterin?
Dass es tatsächlich doch einige Autoren gibt, die nicht wollen, dass man genannt wird, mit denen die Zusammenarbeit wahnsinnig zuckersüß und liebevoll und so weiter ist. Und plötzlich, wenn es um die Nennung geht, dann sagen die, ach nee, so, nee, das soll schon so den Eindruck entstehen, dass ich das geschrieben habe. Kleiner Tipp, immer frühzeitig schon im Vertrag die Nennung zusichern lassen. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Die Herausforderung ist, dass ganz viele überhaupt keinen Gespür dafür haben, wie lange sowas dauert, wie viele Gespräche dafür notwendig sind. Die sind dann immer völlig überrascht, wenn man sich noch ein drittes Mal sehen muss oder so. Ich weiß immer gar nicht, was sie so denken, wie man diese 250 Seiten gefüllt bekommt. Es ist ein viel intensiverer Prozess, als die meisten sich, glaube ich, vorstellen können. Es ist oft auch ein sehr viel schmerzhafterer Prozess, weil du musst dich ja mit deiner Vergangenheit beschäftigen. Das ist schon immer so ein ganz kleines bisschen Psychotherapie. Ne? Also die Autoren sind ja dazu aufgefordert, vor mir quasi die Hosen runterzulassen. Das heißt, da muss man schon in eine Vertrauensbeziehung reingehen und da muss man die Bereitschaft haben, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und Dinge zu erzählen, die einem im Nachhinein vielleicht peinlich sind. Das werden aber halt die guten Geschichten. Also ich möchte von niemandem die Geschichte aufschreiben, der mir immer nur erzählt, was für ein geiler Hecht er ist und dass er irgendwie der Held vom Erdbeerfeld ist. Ne? Also, sondern es geht ja für mich darum, als Ghostwriter was Authentisches und Echtes. Ich will ja zum Beispiel, ich erkläre im Prinzip jedem immer erstmal, was die Heldenreise ist, damit, also dieses klassische Erzählkonstrukt, damit die verstehen, damit sie am Ende als Held aus der Geschichte rausgehen, müssen sie halt erstmal quasi der Bilbo Beutlin sein, mit dem man sympathisiert. Oder der Clark Kent, der eben noch kein Superman ist. Also wir werden sozusagen mit im Verlauf der Geschichte wird meine Figur, die natürlich eine echte Vorlage hat, aber die wird quasi zu einem Helden, der sich frei macht von irgendwas oder etwas überwindet. Und das musst du den meisten erstmal erzählen, weil die Eitelkeit ist da dann natürlich schon auch ganz groß.
Du hast ja eben schon gesagt, dass manchmal das dann auch so ist, dass dein Name eben gar nicht genannt wird. Wie ist das denn so für dich dann, wenn du im Hintergrund arbeitest, ohne dass jemand weiß, dass du gerade dieses Buch geschrieben hast?
Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich als Privatperson Lisa muss ganz ehrlich sagen, mir ist es völlig wurscht, ob ich da draufstehe oder nicht. Was ich sowieso immer machen darf, also das müssten die wirklich sich richtig, müssten die mir richtig gut bezahlen, dass sie mir quasi verbieten, dass ich ein Buch überhaupt auch auf meine Webseite nehme. Ne? Also, dass ich in meinen Medien, in meinem Portfolio, darf ich erstmal jedes Buch nennen, an dem ich mitgewirkt habe. Und wenn man wirklich sagt, das ist geschlossen, 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 du darfst nirgendwo erscheinen, dann lasse ich mir das natürlich vergolden, weil warum sollte ich auf eine Referenz verzichten? Ich bin aber auch gerade in der Agentur, bin ich jemand, der jetzt da quasi eben diese zwei Herzen in der Brust hat, weil selbst wenn ich privat sage, ja gut, dann werde ich halt nicht genannt. Wenn ich nicht genannt werde, dann habe ich auch keinen, dann wird es ganz, ganz schwierig für mich, die VG-Wort-Tantiemen abzuschöpfen. Und ehrlicherweise, also zum Beispiel beim Buch von Malte, da stand mein Name halt mit auf der Bestsellerliste. Das ist natürlich, da geht es mir gar nicht um Ruhm, Ehre und Anerkennung, sondern da geht es mir darum, dass Verlage auf mich aufmerksam werden. Das ist Werbung, das ist eine Litfaßsäule. Ja, und jedes Mal, wenn du als Ghostwriter mitgenannt wirst, also da kannst du dir drei Buchmessen sparen, weil das einen besseren Effekt auf deine Karriere hat. Insofern finde ich vor allen Dingen, es sollte dem Ghostwriter, und tatsächlich sagt das Urheberrecht es auch sehr eindeutig, dass es dem Ghostwriter obliegt, zu entscheiden, ob er genannt werden möchte oder nicht. Verlage drehen es oft gerne andersrum. Die sagen, der Hauptautor entscheidet. Und das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Also das Gesetz ist da völlig eindeutig. Derjenige, der den Text erschafft, das bin ich als Ghostwriter, entscheidet, ob er genannt wird oder nicht. Und wenn ein Autor wirklich partout von Anfang an sagt, es soll so wirken, als hätte ich dieses Buch selbst geschrieben, dann muss man jemanden finden, einen Ghostwriter, der da mitmacht. Die gibt es. Wie gesagt, ich würde mir das auch bezahlen lassen. Das geht schon in Ordnung. Meine Referenzliste ist halt auch lang. Wenn du jetzt natürlich ganz neu bist in der Branche und angewiesen bist auf alles, dann würde ich mir das halt sehr gut überlegen. Das ist ein sogenanntes Take the Money and Run Projekt. Also mach's, verdien dein Geld, hack's danach ab und such dir irgendwas, was du quasi danach in dein Portfolio schreiben kannst.
Eine Frage, die ich gerade aktuell natürlich auch immer sehr interessant finde, ist die über KI und wie das so die Branche verändert. Wie ist das denn im Ghostwriting?
Also, das ist super interessant, weil ich gerade mit einem Anwalt darüber gesprochen habe. Also erstmal dürfen Kreative, egal ob Autoren oder Ghostwriter, und ehrlicherweise auch Übersetzer, dürfen die KI für ihre Arbeit benutzen, solange sie sie entweder kennzeichnen oder im Anschluss die Produkte, die da rauskommen, so editieren und lektorieren und überarbeiten, dann müssen sie es gar nicht kennzeichnen. Also das erstmal, das ist die Gesetzeslage. In der Agentur von uns ist natürlich die Situation eine andere. Da gibt es quasi, da trennt sich so ein bisschen, scheiden sich so ein bisschen die Geister. Die einen nutzen KI völlig selbstverständlich. Die lassen sich Gespräche transkribieren, Gesprächszusammenfassungen schreiben. Also die lassen sich im Prinzip einen großen Teil dieser Vorarbeit, nenne ich es mal, bereitstellen. Was ich ehrlicherweise nur fair finde, denn das macht ja mittlerweile fast jeder Berufsstand, der in der Lage ist, KI zu benutzen, macht das ja auch. Diese richtige Kreativarbeit, ach so, nein, ich muss erst noch erzählen, diese andere Hälfte, die hat absolut Manschetten und möchte keinen Text, weder einen eigenen noch einen fremden noch ein Gespräch in dieses dunkle, schwarze Loch, von dem man nicht weiß, wie wird das nachvollzogen und so weiter hineingeben. Insofern gibt es quasi die Pro-Ultras und die Contra-Ultras. Und dazwischen ist relativ wenig. De facto ist es so, dass die KI dir, also wir haben das versucht, die schreibt dir keine guten narrativen Texte. Die sind sülzig. Jeder kennt diese, also gerade von ChatGPT, diese völlig inflationäre Benutzung von Gedankenstrichen. Diese drei Sätze, die uns ChatGPT jetzt genommen hat, weil ChatGPT sie immer benutzt, ja, ein Abend, ein Morgen, ein Leben.
Ja, das ist
Also das kann man
wahr.
leider als menschlicher Autor nicht mehr machen, weil das quasi einem sofort, jedem Text sofort diesen leichten KI auch irgendwie verleiht. Ich plädiere immer dafür, mit der KI zu arbeiten wie mit einem menschlichen, kollegialen Autor. Also, ich habe mir natürlich schon mal, wenn ich gemerkt habe, ey, ich komme überhaupt nicht rein in dieses Kapitel. Oder ich weiß einfach nicht, was der erste Satz von diesem Buch sein soll. Ja, und das blockiert mich so dolle. Und ich mache da jetzt seit Tagen dran rum. Ja, selbstverständlich habe ich dann schon mal bei einem Kollegen oder bei einer Kollegin angerufen und habe gesagt, schenkst du mir einen ersten Satz? Oder liest du da mal drüber und machst mal einen Vorschlag? Das ist ja ganz normal, ja, dass man mit Kollegen spricht und dass man sich austauscht und dass der eine die Idee hat, die man irgendwie verwendet. Und genau so nutze ich beispielsweise die KI. Ich benutze die als Sparringpartner. Und wenn ich wirklich merke, ey, ich habe so einen Knoten im Kopf, ich komme hier an der Stelle einfach nicht weiter. Wie gesagt, ich kann mit Menschen reden und manchmal rede ich mit der KI und frage sie, ob sie Lösungsvorschläge hat für mein Dilemma, für mein Problem. Seltenst, in den allerseltensten Fällen benutze ich das, was sie mir ausspuckt. Aber es bringt mich auf eine andere Idee. Es sorgt dafür, dass ich mal aus dieser Sackgasse rauskomme.
Ja, das stimmt. Ich glaube, so nutze ich tatsächlich KI auch so als Sparringspartner. Ist ja auch praktisch, weil die KI kann man auch noch mitten in der Nacht fragen. Eine Kollegin würde jetzt vielleicht nicht so schnell antworten.
Und die KI ist natürlich auch nicht ganz so, hat keinen persönlichen Geschmack. Ne? Also, die hat weniger Intention, weniger Hintergedanken. Die will dich nicht irgendwo hin haben. Das unterstelle ich jetzt sozusagen alles dem menschlichen Gehirn. So möchte ich das nicht formuliert wissen. Aber die merkt sich natürlich auch sehr viel mehr. Ne? Also die kann verweisen auf irgendwas, was du vor einem Jahr schon mal gefragt hast oder so.
Glaubst du denn, dass jetzt auch immer mehr Menschen mit Hilfe von KI quasi dann ihre eigene Geschichte als Buch veröffentlichen werden und dadurch Ghostwriter gar nicht mehr so viel benötigt werden?
Tatsächlich nein. Ich glaube, also mein Gefühl ist sogar, dass es genau andersrum ist. Der Ghostwriter ist nicht nur der Dokumentar, der das aufschreibt. Der Ghostwriter ist vor allen Dingen der ganz tief sich da reingräbt, der Zusammenhänge herstellt, der dieses Narrativ entdeckt, freilegt, vielleicht auch ein bisschen auf die Geschichte drauflegt, der die Geschichte anpasst. Ich habe das vorhin schon gesagt, es gibt, wenn du jetzt so eine Biografie anguckst, da gibt es vielleicht Jahre, die du mit wenigen Sätzen zusammenfasst und dann gibt es Szenen, wo du sagst, da gehst du jetzt rein, die erzählst du jetzt tatsächlich aus. Noch hat die KI nicht diese Fähigkeit, das so zu machen. Und ich meine, du wirst das auch wissen, den KI-Texten fehlt tatsächlich immer diese Seele.
Ja, das stimmt.
Ja, also und das ist ganz schwer, das zu benennen. Ich bin mir sicher, dass wir in ein paar Jahren dazu Forschungen haben werden und auch noch klarere Indizien, woran man quasi diesen KI-generierten Text erkennt. Aber vor allen Dingen würde ich sagen, dem fehlt es an Seele und je narrativer der Text wird, desto eher. Ich habe gerade vor kurzem, mein Rechtsanwalt hat mir gesagt, ein Kompliment gemacht und hat gesagt, ich kriege eigentlich nur noch KI-generierte Texte. Bei ihrer Mail habe ich sofort gewusst, die ist echt. Die haben sie geschrieben. Und weißt du, und ich war so, woher hat er das gewusst? Und dann hat er gesagt, weil ich es gefühlt habe. Und das fand ich ganz spannend. Insofern, nee, ich glaube, ne, klar, also so wie quasi mit dem Self-Publishing mehr Romane auf den Markt gekommen sind, mehr eigene Lebensgeschichten auf den Markt gekommen sind, werden mehr Bücher im Self-Publishing veröffentlicht werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil es einfach viel leichter geworden ist. Wir merken aber auch, dass die Qualitätsunterschiede zu einem redigierten editierten, kuratierten Text, der zum Buch wird, den viele Menschen gegengelesen haben, der in ein Programm eingebaut ist, und so weiter. Dass die Qualität von solchen Texten auch, da muss ich sagen, noch so viel besser ist, dass es in meinen Augen erstmal keine Gefahr darstellt. Also du kannst gerne mal gucken, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, von Malte Zierden ist, ein paar Tage bevor das echte Buch erschienen ist ein KI-generiertes Buch von irgendeinem so Dulli, der quasi alle Informationen von Malte im Internet zusammengesucht und die in die KI reingestopft hat. Und die KI hat daraus dann ein E-Book gemacht. Ich habe mir das damals runtergeladen. Das ist so eine unlesbare Scheiße. Also wirklich, der hochgewachsene Ostfriese wurde in Emden im Blablabla geboren. Und du liest es und denkst so, das kann nicht dein fucking Ernst sein. Also das war so schlecht.
Ja.
Der Verlag hat es dann auch irgendwie runternehmen lassen, aber das merkt selbst, also der größte Analphabet merkt, dass das nicht also dass das nicht echt ist.
Ja, das stimmt. Ich finde es auch ganz spannend bei den KI-Texten, dass, was du eben auch meinst, dass man wirklich merkt, dass irgendwie die Seele fehlt. Also es klingt immer irgendwie gut nach so schönen Worthülsen, aber es ist dann so innen doch hohl.
Leer. Genau, es ist richtig leer. Also, das sind auch so Phrasen und so Bezeichnungen, wo du manchmal denkst, ich verstehe gar nicht, was das heißt. Also wenn du musst sehr viel aufmerksamer lesen, einen KI-generierten Text, weil das wirklich, wie du sagst, Hülsen sind, die einfach wie so eine Perlenkette aneinandergereiht sind und die ergeben zum Teil gar keinen Sinn.
Ja, das stimmt. Wenn man meint erst, das hört sich irgendwie gut an, und man dann so drüber nachdenkt, und so, hä?
Ja, total. Naja, und wenn du wirklich mal, also wir haben das wirklich auch mal in der Agentur versucht, wirklich mal so eine Szene mit der KI schreiben zu lassen, die hat halt überhaupt keine Continuity, ne? Also die weiß nicht, wie oft sich schon jemand hingesetzt hat oder es sind immer dieselben Gesten, die diese Figuren machen. Das ist so, also wirklich, also selbst der schlimmste Groschenroman ist mit mehr, also mit mehr Qualität geschrieben, als diese KI-Texte.
Ja, das ist wahr. Genau, jetzt würde ich gerne noch so ein bisschen auf dein anderes Steckenpferd übergehen, weil du schreibst ja auch selbst ganz viele Romane und was ich auch spannend finde, auch unter wirklich vielen Pseudonymen. Was macht dir denn erstmal mehr Spaß, deine eigene Geschichte zu schreiben oder die von anderen Menschen zu erzählen?
Tatsächlich mag ich vor allen Dingen die Mischung. Also es gab mal so ein Jahr, da habe ich viele eigene Sachen direkt hintereinander geschrieben und da hatte ich nach einem Jahr dann so das Gefühl, jetzt ist mein Gehirn leer. Also jetzt bin ich auserzählt. Da habe ich angefangen, so vom Gefühl her, mich selbst zu wiederholen und so, sei es Motive, Phrasen, wie ich Szenen aufbaue. Das hat sich nicht gut angefühlt. Wenn du nur Ghostwritings machst, hast du irgendwann echt das Gefühl, du möchtest wirklich mal wieder was für dich selber schreiben. Insofern empfehle ich jedem, der es sich leisten kann, immer abzuwechseln oder zu sagen, zwei Ghostwritings im Jahr sind fürs Geld verdienen, und dann mache ich noch einen Roman und da schreibe ich das, was mir wichtig ist. Ich glaube, dass sich das super gut befruchten kann. Ghostwritings kannst du schreiben, auch an Tagen, wo du dich mega unkreativ fühlst und das Gefühl hast, das ist jetzt nicht so viel anders als Steuererklärung machen, weil der Text da ist, ja. Also und selbst wenn du erstmal nur dann dieses Interview transkribierst, du hast was gemacht. Wenn ich einen Roman schreibe, gibt es nichts zu transkribieren. Also ich muss mich dann schon, ich muss in diesen Raum in meinem Kopf reingehen, wo die Fantasie ist und muss mir diese Szene vorstellen. Und an Tagen, an denen ich mich, also ich bin jetzt gerade dabei an so einem Roman, ich sitze an den ersten Kapiteln und ich bin tatsächlich jemand, dem der Anfang unglaublich schwer fällt. Ich hasse Romananfänge und diese ersten Kapitel, sie sind grauenhaft. Ich quäle mich da immer. Wenn ich dann mal so diese ersten 50 Seiten geschafft habe, ja, dann rocke ich das Ding in wenigen Wochen runter. Aber was ich mich hier gerade quäle mit diesen Kapiteln, obwohl ich einen Kapitelplan habe. Ich weiß genau, was in Kapitel 34 passiert und in Kapitel 41. Ich weiß das alles. Ich kenne meine Figuren. Ich weiß, wie sich das anhören soll. Und trotzdem fühle ich mich gerade, als würde ich auf einem Dreirad an so einer Tour de France teilnehmen. Und da hilft es auch nicht, dass ich schon ein bisschen was geschrieben habe. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich das jetzt quasi oft hintereinander machen würde, ja, also oder nur immer so hintereinander machen würde, das würde mich, glaube ich, in den Wahnsinn treiben. Insofern finde ich es sehr, sehr schön, da immer abzuwechseln. Immer zwischen quasi, ich tauche in die Geschichte von jemand anderem ein, die ist schon da, die braucht also, die muss in Form gebracht werden. Das Material ist aber sozusagen schon da. Und da geht es dann viel um die Zusammenarbeit auch mit jemand anderem. Und dann wieder in etwas zurückzugehen, für das erstmal nur ich verantwortlich bin, aber dann natürlich auch gerade stehen muss für alles, was da passiert. Und wenn dann eben kein Text da ist, weil ich immer noch im fünften Kapitel festhänge, dann ist es halt auch meine Schuld.
Ja, du scheinst ja auch auf jeden Fall ein sehr vielseitiger Mensch zu sein, weil du schreibst ja auch in unglaublich unterschiedlichen Genres. Wie kam es denn dazu, dass du so viele quasi Interessen hast?
Also zum einen ist es vermutlich wirklich meine Persönlichkeit. Ich bin schon immer so ein Hans Dampf in allen Gassen. Deswegen habe ich Kulturwissenschaften studiert, weil man sich da halt nicht festlegen muss. Also während des Studiums wollte ich zum Theater, da wollte ich Dramaturgin werden. Dann zwischenzeitlich habe ich mal mit Radio gemacht, dann war ich Improvisationstheater, habe ich viel gespielt. Ich habe mir alles vorstellen können. Und dann habe ich sehr viel lektoriert am Anfang und bin da natürlich, habe viele Genres kennengelernt, habe mir auch diese Genre-Regeln angeguckt, ne? Also was brauchst du für eine Romcom, was brauchst du für einen Thriller und so weiter. Ich glaube, das ist eh, wir lernen das in Deutschland leider nicht so. Aber eigentlich ist das die Grundlage für jedes Schreiben, dass du verstehst, was sind die Ingredienzen, die du so brauchst, um allein dein Genre zu kennzeichnen oder auch um einen Genre-Mix zu machen. Wie müssen Charaktere aufgebaut werden? Was ist eine Heldenreise? Welche anderen Formen von Dramaturgien gibt es noch? Das habe ich eigentlich alles übers Lektorat gelernt, weil ich den Autoren, also ich habe Texte lektoriert, relativ intuitiv, musste den Autoren dann erklären, warum ich was gemacht habe und habe mich das dann quasi, habe mir das dann so theoretisch abgesichert und habe währenddessen gemerkt, so, ah, oh, so setzt man also das Plusquamperfekt ein, guck mal. So. Und ich, wie gesagt, ich bin jemand, der sich für vieles interessiert. Ich lese relativ viele unterschiedliche Genres. Also gab es für mich, also würdest du mich fragen, was ist dein Lieblingslied, würde ich sagen, weiß ich nicht. Und was ist dein Lieblingsessen, würde ich sagen, weiß ich nicht. Was ist dein Lieblingsbuch, würde ich sagen, frag mich doch sowas nicht. Weil es bei mir immer sehr abhängig davon ist, in was für einer Stimmung bin ich zum Beispiel gerade. Ja, also es gibt Phasen, da lese ich in 3 Monaten 10 Romcoms und dann habe ich plötzlich meine Thriller-Phase und dann möchte ich nur von, weiß ich nicht, dunklen Hauseingängen und Blut, das zwischen den Seiten rausläuft. Und das spiegelt sich, glaube ich, auch einfach in meinen Publikationen wieder, dass ich am meisten habe ich Romcoms geschrieben, die kann ich, glaube ich, auch am besten. Die langweilen mich aber halt auch am schnellsten, weil das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Lustigerweise sitze ich gerade an der Romcom. Naja.
Wie viele Pseudonyme hast du denn? Hast du da noch überhaupt einen Überblick?
Ich musste tatsächlich vorhin, habe ich mal durchgezählt und ich bin bei 13 rausgekommen, aktuell, aber jetzt kommen noch, also mindestens 3 kommen jetzt noch dazu. Also ich gehe mal davon aus, bis zum Ende dieser Dekade, bis 2030, gehe ich mal davon aus, dass ich meine 20 Pseudonyme vermutlich habe. Die sind ja,
Wahnsinn.
viele sind ja wirklich nur noch quasi Schrankleichen, ne? Also mit denen passiert ja gar nichts mehr. Und irgendwie ist das auch so passiert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dachte, haha, ich will hier irgendwann mal sitzen und so viele Namen haben. Nee, ich bin da irgendwie so reingerutscht.
Wir in alles.
Ja, wie in alles. Und diese unterschiedlichen Pseudonyme ermöglichen mir natürlich auch diese Vielfalt in den Genres zu haben und auch zu einem Verlag zu gehen und zu sagen, dann behalte das Pseudonym, ich gehe woanders hin und fange wieder von vorne an. Und sehr, sehr häufig ist es aber der Verlag, der das tatsächlich möchte, dass wir mit einem neuen Pseudonym einsteigen. Also was wirklich sehr, sehr spannend ist, die Romcom, die ich jetzt gerade schreibe, das wird der erste Roman sein, der erscheint im Frühjahr, den ich unter meinem echten Namen. Das wird zum allerersten Mal, das musst du dir mal reinziehen. Ich glaube, ich habe 60 Bücher geschrieben fast. Zum ersten Mal wird der Name Lisa Bitzer auf einem Buchcover stehen.
Das ist aber, glaube ich, dann auch nochmal ein ganz besonderer Moment für dich.
Ja, ich hoffe. Also, ich hoffe, dass es eine gute Entscheidung ist, ja. Auch da, es wird eine Romcom, aber es wird tatsächlich um Tierschutz gehen. Also das war, es ist, ich hätte das jetzt wirklich auch nur für was gemacht, wo ich sage, da stehe ich sowas von 100% dahinter, das ist mir so wichtig. Und ja, das war es halt.
Nach welchen Kriterien wählst du dann so die Namen? Also fällt dir das leicht, dir ein Pseudonym auszudenken?
Ja, weil ich mich nach den ersten ein, zwei Pseudonymen, also das erste, Juli Rautenberg, ach genau, wie ist das entstanden? Ganz am Anfang hat diesen Blog, da hatte ich quasi eine Urlaubsvertretung, Judith, die hat, wenn ich mal wirklich gar nicht schreiben konnte, diesen Dating-Blog, hat die ein paar Beiträge geschrieben, die hieß Judith und so ist quasi Juli, also Judith und Lisa entstanden. Und ich habe mir den Namen dann sozusagen genommen als oder bin natürlich bei dem geblieben, als dann die Buchveröffentlichung kam. Caroline Wittmann war das zweite Pseudonym. Caroline ist mein Zweitname. Wittmann ist der Mädchenname meiner Mutter. Kann ich immer sehr empfehlen, weil das ist ein Name, der einem irgendwie dann verbunden ist, ne, den man so kennt. Und dann bin ich relativ schnell auf Namen übergegangen, die immer mit L und mit B anfangen. Also nur bei den Werken, wo andere mitgeschrieben haben, das müsste Lea Adam sein und Lucy Anders. Da habe ich mit Co-AutorInnen geschrieben. Ansonsten ist es immer irgendwas mit L und irgendwas mit B. Also Lea, Linda, Luisa, whatever. Und dann halt, ja, was habe ich denn? Ich weiß das alles gar nicht. Bergstrand, Binder. Ja.
Ah, okay, spannend. Das ist auch eine gute Methode, einfach so die Initialen zu nehmen und dann
Also
daraus
lustig
neue
ist, dass ich
Varianten,
mittlerweile
ja.
von Freunden E-Mails bekomme oder Fotos zugeschickt bekomme, wo sie mir irgendwelche random Bilder schicken von Buchcovern, wo ein L und ein B halt in den Initialen ist und mich halt fragen, hast du das geschrieben?
Ja.
Habe ich
Ja, das
ganz
kann
oft
auch
nicht.
passieren. Kann
Ja.
passieren. Hast du dann noch einen Tipp für alle, die ebenso gerne in mehreren Genres schreiben möchten?
Ja, vor allem lasst euch das, also sucht euch für jedes Genre ein eigenes Pseudonym, eine eigene Autorenpersönlichkeit. Das Schöne ist, dass ihr dann auch einen anderen Schreibstil tatsächlich haben dürft, ne? Also im Thriller zum Beispiel viel knapper, in der Romcom beispielsweise breiter, ausgewalzter, erzählerischer oder eben auch umgekehrt, die Romcom knapper und den Thriller mit mehr Adjektiven. Ich kann vor allen Dingen nur empfehlen, also Verlage wollen in der Regel, dass du ein einziges Autorenpseudonym oder deinen Echtnamen hast und dass du nur dieses eine Genre schreibst. Für immer. Also solange sie dich wollen. Verlage mögen es gar nicht so gerne, wenn du auf vielen unterschiedlichen Hochzeiten tanzt. Denn erstens hast du dann oft nicht so Zeit, wie sie sich das vorstellen. Zweitens kannst du Projekte miteinander vergleichen und entscheiden, mache ich das für das Geld oder nicht? Also, mir wurde von einem Verlag, bei dem ich veröffentlicht habe, dann ganz stolz gesagt, dass sie ein zweites Buch mit mir machen wollen und dass sie mir dann bei diesem zweiten Buch 12.000 € Honorar bezahlen wollen. Jetzt bekomme ich aber mit den Ghostwritings im Schnitt 18.000 €, muss aber nur die Hälfte der Seiten schreiben und die Geschichte wird mir geliefert. Also habe ich dann zu der Lektorin gesagt, das klingt jetzt irgendwie nach einem super Deal, wenn du mir das so erzählst. Das sind aber 400 Seiten für 12.000 €. Wenn ich das Ghostwriting annehme, was mir hier gerade angeboten wird, werde ich 220 Seiten schreiben für 18.000 €. Das muss man dann gegenrechnen. Also, ne, und tatsächlich habe ich so den Preis nach oben verhandeln können. Das heißt also, zum einen, wenn ich verschiedene Genres schreibe, habe ich in der Regel auch verschiedene Auftraggeber. Das sichert mich ab in Fällen, in denen ein Verlag entscheidet, wir machen mit dir als Autorin nicht weiter. Oder es verkauft sich nicht, oder wir stellen die Sparte ein, die Lektorin wird schwanger, keine Ahnung, es kann ja wirklich alles passieren. Wenn man nicht zufällig Sebastian Fitzek ist, was halt nur einer von 80 Millionen geschafft hat. Das ist das eine. Zum anderen finde ich, dass das Schreiben in anderen Genres einem immer andere Perspektiven auch für ein Genre gibt, an dem man gerade ist. Also Spannungselemente in eine Liebesgeschichte reinzubringen oder Liebesgeschichte in einen Thriller oder in Fantasy oder sowas, das kann nicht verkehrt sein, da zu lernen und nicht nur so ein Fachidiot zu sein. Also Expertentum immer gut, aber ich glaube, dass es sinnvoll ist, sich breit aufzustellen, vieles ausprobiert zu haben. Wir haben jetzt eine Autorin in der Agentur, die hat eigentlich immer New Adult geschrieben. War damit so semi-erfolgreich und auch ehrlich gesagt nicht so richtig zufrieden und glücklich damit, wie viel Self-Marketing man eben machen muss in dem Genre. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, Romans, Erwachsenen-Romans zu schreiben. Und am Anfang war sie so, weiß ich nicht. Und jetzt hat sie gerade den zweiten Vertrag mit Goldman abgeschlossen, hat sich jetzt in Richtung Cozy Crime weiterentwickelt. Verstehst du? Also ich habe so das Gefühl, wir haben sozusagen so eine Tür aufgemacht und jetzt hat sie total Lust, andere Genres auch zu entdecken. Und das sorgt halt nicht nur dafür, dass ihr Auftragsbuch voller ist, sondern dass sie ehrlicherweise auch souveräner wird.
Ja, das ist auch eine richtig tolle Perspektive, die du gerade mit eingebracht hast, was man, glaube ich, im ersten Moment gar nicht bedenkt, was eben der Vorteil ist, wenn man mehrere Pseudonyme und mehrere Genres bedienen kann, dass man dann eben auch einfach sich die Jobs vielleicht ein bisschen besser auswählen kann.
Ja, und ich habe es auch schon erlebt, dass wir was geplottet haben in einem Genre und dann haben wir festgestellt, irgendwie wir verkaufen daran jetzt gar nichts und dann in diesem Genre, das ist gerade sehr, sehr schwer. Und dann haben wir aber diese Geschichte genommen und in ein anderes Genre reingepackt und siehe da, plötzlich funktioniert's. Ne? Also so quasi Flexibilität im Kopf zu haben und nicht zu denken, dass man selbst der einzige Mensch ist, der weiß, wie diese Geschichte zu erzählt werden hat. So. Ich glaube, das ist tatsächlich eigentlich, also ich glaube, viele Genres, mehrere Pseudonyme macht dich flexibler. Ja, also das ist nicht wie bei Lord Voldemort, dass du da verschiedene Persönlichkeitsanteile von dir abspaltest, bis quasi nur noch diese Schreckensgestalter übrig bleibt. So ist es nicht. Man ist es ja immer. Man ist ja immer diese Person, die es schreibt.
Ja, das stimmt. In jedem Buch stecken ja auch immer ganz viele eigene Anteile drin.
Ja.
Dann hätte ich jetzt nur noch die Abschlussfrage an dich, die ich all meinen Gästen stelle, und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
Ein perfekter Sonntag. Ich stehe in der Regel gar nicht so spät auf, weil ich Hunde habe, die irgendwann anfangen, vor der Tür zu tippeln. Die lasse ich raus, dann mache ich noch mal, dann mache ich Kaffee, also ich fütter die, dann mache ich Kaffee, gehe zurück mit den Kaffeetassen ins Bett. Dann trinken mein Freund und ich erstmal Kaffee. Und dann stehen wir auf und frühstücken, machen danach einen super schönen langen Spaziergang mit den Hunden, am liebsten irgendwo am Meer. Und dann mache ich das, was wir Wursteln nennen. Wursteln ist, du bist in der Wohnung unterwegs und machst so Dinge. Du reparierst so Kleinigkeiten oder räumst was auf oder mistest was aus oder. Das ist Wursteln. Dann also ein paar Stunden Wursteln, dazwischen immer noch mal auf dem Sofa sitzen, Siesta. Was lesen, einfach so in den Tag reinleben, keine Termine haben. Das ist mein perfekter Sonntag.
Ja, das stimmt. Ein Sonntag ohne Termine ist immer
Ja,
perfekt, ja.
ja.
Liebe Lisa, ich danke dir sehr, dass du heute hier bist und uns ja die Welt des Ghostwritings näher gebracht hast. Ich fand es super interessant, was ich alles heute gelernt habe.
Ich danke dir, vielen, vielen Dank für die Einladung und ja, ich bin sehr gespannt auf den Podcast und ja, tausend Dank.
Und was sagst du, habe ich dir zu viel versprochen? War das ein spannendes Interview? Ich habe wirklich viel heute gelernt und fand es so cool, den Blick hinter die Kulissen des Ghostwritings, und werde entsprechend auch solche Bücher jetzt auch mit ganz anderen Augen lesen. Und wenn du zukünftig noch mehr solcher spannenden Episoden hören möchtest, dann lass doch super gerne ein Abo da, denn man kann dem Podcast in allen Podcast-Playern deiner Wahl folgen. Und bewerte auch super gerne den Podcast, das hilft immer sehr weiter. Und ja, dann freue ich mich schon, wenn wir uns im Oktober wiederhören werden, zu einer ganz besonderen Folge, denn da wird es um ADHS gehen und vor allen Dingen das Schreiben mit ADHS. Und ich weiß nicht, ob ich das habe, aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall so ein Gehirn, was auch definitiv eine Tendenz zu ADHS hat. Und das habe ich ja auch schon mal in einem Interview mit Andrea Wilk in ihrem Podcast gesagt. Da haben wir auch so darüber gesprochen, weil Andrea sich auch sehr viel mit dem Thema beschäftigt hatte. Und ja, das ist eben auch etwas, was mich deshalb halb auch privat schon viel beschäftigt hat. Und ich habe mir dazu auch schon so das ein oder andere Wissensvideo auf YouTube angeschaut. Und wie gesagt, also ich habe natürlich keine Diagnose, aber definitiv eine Tendenz. Und die Tipps und Techniken helfen mir doch, mein Gehirn und mich selbst besser zu verstehen und auch ja nicht zu sehr in dieser Prokrastination zu versinken. Und man hat ja immer dieses Problem mit der Aufmerksamkeit. Genau, und einfach, es hilft mir, die Techniken helfen mir, dass ich einfach ja den Fokus nicht so schnell verliere und irgendwie doch meine Arbeit geschafft bekomme. Ja, und dementsprechend freue ich mich schon sehr auf die zukünftige Oktoberfolge und meine beiden Podcast-Gäste und die Tipps, die ich dann mit dir teilen kann. Also ja, ich glaube, das wird wieder eine sehr interessante Folge werden und ich freue mich natürlich sehr, wenn du dann auch im Oktober wieder mit dabei bist.
Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.